Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional Zürich Schaffhausen. Knochenbrüche und Prellungen. Wegen der breiten Strassen und Trottoir haben sich zahlreiche Fußgänger verletzt. Die guten Zeiten sind vorbei, wenigstens finanziell. Zum ersten Mal seit vielen Jahren schreibt das Zürcher Opernhaus wieder ein Defizit. Sechse Leute ist schon heute. Es gibt einen grossen Umzug von den Zünftern, die Schaffhausen. Und 10 Jahre nach dem Katastrophenjahr 2001. In unserer Serie geht es heute um Terroranschläge vom 11. September. Wir reden mit einem Ehepaar aus der Region Winterthur, der dort mal in New York gelebt hat. Das Wetter morgen, viel Wolken, im Oberland auch ein bisschen Sonne, im Schaffhausischen ein bisschen Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Krünzi. Grosser Drang in den Notfallstationen der Spitäler. Vor allem Velofahrer und Fußgängerinnen haben sich auf den verreisten Strassen und Trottoir am Morgen verletzt. Besonders viele Fälle hat es im Norden in der Region Bülach-Schaffhausen gegeben. Dorothea Simeon.
1 bis 2 Stunden hat es heute Morgen können dauern, wenn man wegen einem Sturz im Spital Bülach in den Notfall ist. Kein Wunder, haben doch innerhalb von kurzer Zeit 11 Personen Hilfe gesucht, weil sie auf dem Trottoir oder mit dem Velo ausgerutscht sind. Die Ärzte und das Pflegepersonal haben alle Hände voll zu tun gehabt, sagt Annette Jurea, leitende Ärztin von Notfallstation.
Es ist ja so, dass nicht nur die Notfallstation dann einen höheren Arbeitsanfall hat, sondern auch das Röntgen, auch Blutentnahme und die reine Wartezeit, die dann entsteht, die hat nicht nur mit der Notfallstation selber zu tun, sondern auch mit den nachgeschalteten Betriebe, wie zum Beispiel auch der Operationssaal oder eben Labor und Röntgen.
Am 11 Uhr am Morgen sind alle 15 Betten vom Notfall belegt gewesen. Am frühen Nachmittag hat sich die Situation wieder entspannt. Auch am Kantonsspital Schaffhausen hat man müssen die leichteren Fälle länger warten lassen, um die zu behandeln, die schwerer verletzt sind. Gebrochene Handgelenke, kaputte Knöchel, Hirnerschütterungen oder auch noch leichte Prellungen sind die Verletzungen gewesen, die man behandelt hat. Bis am Mittag waren es 16 Patienten, die wegen einem Sturz die Notfallstation vom Kantonsspital Schaffhausen aufgesucht haben. Ihr ärztlicher Leiter, der Bruno Hüttemoser.
Heute ist ein spezieller Tag, weil vielleicht die Leute das nicht so direkt erwartet haben. Der Eisregen, wenn alles weiss ist verrossen, dann sieht man es schon optisch, dass man aufpassen muss. Hingegen, das war heute Morgen nicht so eindeutig gewesen. Und man ist vielleicht aus dem Haus gegangen und hat gar nicht gemerkt, dass es eisig ist. Und die Patienten sind dann gestürzt.
Auch am Zürcher Stadtspital Triemli, wo eine der grössten Notfallstationen im Kanton hat, hat man am Morgen Personen behandelt, die gestürzt sind. Mit 8 Verletzten aber deutlich weniger als in Bülach oder Schaffhausen. Die Gebiete sind stärker vom Eisregen betroffen gewesen. Das zeigen auch die rund 50 Verkehrsunfälle, die es am Morgen vor allem in der Region zwischen Winterthur und Schaffhausen gegeben hat.
Zum ersten Mal seit 7 Jahren schließt das Zürcher Opernhaus in der Saison 2009-2010 mit einem Defizit ab. 5 Millionen Franken beträgt es. Gründe für das schlechte Resultat gibt es für die Verantwortlichen gerade ein paar. Die Wirtschaftskrise, Baustelle vor der Haustür und auch der Intendantenwechsel, der bald kommt. Cordelia Frankhauser.
Alle waren überrascht von diesem Defizit. Das hat der Verwaltungsratspräsident Josef Estermann immer wieder gesagt. Weil das Opernhaus war in den letzten Jahren gut unterwegs gewesen. 6 Jahre lang hat es einen kleinen Gewinn oder wenigstens eine schwarze Null geschrieben. Und jetzt das.
Wir haben letztes Jahr ein Defizit von gegen 5 Millionen erzielt.
Für das gibt es verschiedene Gründe. Einer ist die Wirtschaftskrise. Wegen der sind Sponsorengelder nicht so üppig geflossen wie budgetiert und das Publikum ist von den teuren Plätzen auf billigere ausgewichen. Ein anderer Grund für die schlechte Bilanz ist die Baustelle vor dem Opernhaus, meint Alexander Pereira.
Die Leute wollen eben nicht bei Eis und Dreck und Schnee im langen Abendkleid in die Oper gehen, beziehungsweise wenn sie auf dem hier geschaffenen Parkplatz ihre Stöcke abbrechen.
Und wegen dieser Baustelle sind auch keine grossen Anlässe mehr gebucht worden, ergänzt Josef Estermann. Die FIFA zum Beispiel macht ihre Gala nicht mehr im Opernhaus.
Man findet, das Open House biete eine zu wenig festliche Umgebung, der Zugang sei behindert, man könne nicht vorfahren und so weiter. Und damit entscheidet man sich gegen festliche Anlässe im Open House.
Die 5 Millionen Franken Defizit, die können für einmal aus der gesetzlichen Reserve gezahlt werden. Aber längerfristig braucht das Opernhaus mehr Geld. Und der Verwaltungsratspräsident Josef Estermann hofft auf einen Zustupf vom interkantonalen Finanzausgleich. Aber ob das Geld, die Rede ist von 2 Millionen Franken, ob das wirklich gesprochen wird, das ist sehr unsicher. Die finanziellen Probleme die kommen für das Opernhaus zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, weil die Oper steht vor einem grossen Umbruch. Der Alexander Pereira geht nach 20 Jahren weg von Zürich und der Andreas Homokri wird neuer Intendant. Ein Intendantenwechsel ist immer eine unsichere Zeit, weil man nicht weiss, ob die neue künstlerische Handschrift beim Publikum ankommt und ob sie von den Sponsoren unterstützt wird. Aber trotz allen schwierigen Umständen sind die Verantwortlichen um den Josef Estermann optimistisch.
Wir sind eigentlich heute auch der Meinung, dass wir im nächsten Jahr wieder eine schwarze Null erzielen können und erzielen müssen. Also da geht gar kein Weg daran vorbei.
Die koptischen Christen, also die ägyptischen Christen, feiern erst heute Weihnachten. Auch in der Schweiz gibt es ein paar Kopten. Eines ihrer grössten Zentren ist das Dietlikon. Überschattet werden die Weihnachten durch den Anschlag auf eine Kirche in Alexandria in Ägypten in der Silvesternacht. 23 Kopten sind da dabei umgekommen. Trotzdem wollen sich Kopten in Dietlikon ihr heutigen Weihnachtsfest nicht verderben lassen. Mireille Eisi.
Die Kirche der koptischen Christen steht klein und unscheinbar mitten im Wohnquartier von Dietlikon. Von außen merkt man kaum, dass es eine Kirche ist. Und auch das Innere ist sehr schlicht. Im Eingangsbereich steht ein kleiner Weihnachtsbaum. Und der Pater Isidoros, der mitten in den Vorbereitungen für den Weihnachtsgottesdienst steckt.
Dieser Gottesdienst kommt viele Besucher und viele Freunde von den Schwesternkirchen. Und ich muss bereit, um etwas eigene Worte zu sagen vor diesen Gästen.
Ein Haufen Gäste von anderen Kirchen werden erwartet. Hauptsächlich von orthodoxen Kirchen, aber auch von den katholischen. Der Zürcher Weihbischof Marianne Eleganti kommt, um so seine Solidarität mit den koptischen Christen auszudrücken. Gerade jetzt nach dem Anschlag zu Alexandria. Für den Pater Isidoros eine grosse Ehre.
Das freut uns, dass die katholische Kirche hilft uns in dieser schwierigen Zeit. Ja.
Die katholischen Kirchen und Kirchen der koptischen Christen sind in vielen christlichen Fragen ähnlich, aber sie haben nicht den gleichen Papst. Das Dietlikon soll das heute Abend keine Rolle spielen. Sie wollen ganz einfach friedlich mit anderen Christen Weihnachten feiern, findet der Pater Isidoros. Obwohl, zum Feiern zu Mut sei es vielen bei ihnen nicht.
Ich glaube, in diesem Jahr der Fest ist anders. Auch hier in meinem Gemeinde hier, wir haben eine Familie. Der Mann in dieser Familie hat einen Bruder in Alexandria und seine Frau hat zwei Brüder getötet in diesem Anschlag. Ja.
Ein grosses Fest gibt es in Dietlikon darum am Morgen am Weihnachtstag ein Käse. Nur ein Gottesdienst und Gebet. Letzte Woche haben die koptischen Christen außerdem im Internet eine Liste gefunden. Eine Liste mit Kirchen in der ganzen Welt drauf, wo es Terroranschläge geben soll. Auf dieser Liste ist auch die Kirche zu Dietlikon drauf. Der Pater Isidoros sagt, sie hätten darum Vorsichtsmassnahmen getroffen.
Wir machen einfach einen Kontakt mit der Polizei und die Polizei kommt her und sichert die Gebäude.
Konkret macht die Kantonspolizei Eingangskontrolle. Ein paar Leute von seiner Gemeinde haben sich schon abgemeldet von der Weihnachtsfeier. Aus Angst. Der Pater Isidoros versteht das. Er selber lässt sich aber nicht beeindrucken.
Ich habe keine Angst vor mich, weil ich glaube, dass alle Sachen kommt von Gott.
Der Pater Isidoros ist überzeugt, dass die meisten von den 150 Christen in seiner Gemeinde das auch so sehen und heute Abend trotz allem kommen.
Das hat es in Schaffhausen seit vielen Jahrhunderten nicht gegeben. Ein Umzug von der Schaffhauser Zünft durch die Altstadt. Eine Art des schaffhauserisches Mini-Sechseläuten also. Heute Abend am Dreikönigstag ist es aber wieder soweit. Viele Leute in Schaffhausen wundern sich. Viele haben nämlich nicht einmal gewusst, dass es in Schaffhausen noch Zünft gibt. Christa Edlin.
Seit 600 Jahren gibt es Schaffhauser Zünft. Das Jubiläum wollen sie mit dem Umzug feiern und damit auch gerade die 10 Zünfte und 2 Gesellschaften, die es gibt, aus der Vergessenheit zurückholen, sagt der Zünfter und Organisator von dem Umzug, Martin Harzenmoser.
Über 500 Jahre lang haben die Schaffhauser Zünfte eigentlich hier in der Stadt den Ton angegeben. Also wer politisch zum Beispiel hat etwas werden wollte, der hat zwingend müssen in einer Zunft sein. Die Zünfte haben auch das ganze Wirtschaftsleben von Schaffhausen geprägt und Schaffhausen wäre nicht die Stadt, wie man sie heute sieht und kennt, wenn es nicht Zünfte gegeben hat. Und da wollen wir in diesem Jahr natürlich auch ein bisschen zeigen, den historischen Hintergrund.
Wenn 300 Zünfter heute Abend in ihren historischen Gewändern mit Trommler, Pfeifer und Laternen durch die Schaffhauser Altstadt marschieren, auf einer historischen Route von Zunfthaus zu Zunfthaus, dann ist das eine Art ein kleines Sechseläuten. Wie in Zürich gibt es zum Beispiel auch die Schaffhauser Gäste, die mitlaufen, sagt Martin Harzenmoser.
Ganz speziell wird sein, dass man von der Zunft zu den drei Königen von Zürich eine Delegation bekommen haben, dass sie haben quasi ihre Zunftembleme, nämlich Kaspar, Melchior und Balthasar, ausgeliehen.
Wo ziemlich am Anfang vom Umzug, dem sogenannten Dreikönigsumzug, mitlaufen. Dass man zu den Zürcher Zünft Kontakt hat und sie einlädt, das hat quasi Tradition. Aber sonst pochen die Schaffhauser Zünft auf ihre Eigenständigkeit. Das Zürcher Sechseläuten hat die Schaffhauser Zünft jedenfalls nicht inspiriert, sagt Martin Harzenmoser, sondern es sei gerade umgekehrt gewesen. Die Schaffhauser Zünft haben 1470 als erste in der Schweiz überhaupt einen Umzug durchgeführt.
Wenn man ganz frech und pointiert damit formulieren, Zürcher haben die Schaffhauser eben einiges abgeschaut.
Dafür haben die Zürcher Zünft ihren Sechseläuten-Umzug behalten und Schaffhausen wird der traditionelle Zunftumzug nach einem Unterbruch von fast 200 Jahren jetzt zum ersten Mal wieder durchgeführt. Grosses Interesse daran haben die Schaffhauser Schulen, die mit 20 Klassen oder 400 Schülern mitlaufen. Ob der Umzug aber in Zukunft regelmäßig am Dreikönigstag stattfindet, das ist noch offen. Der Martin Harzenmoser.
Es ist nicht undenkbar, dass das wirklich da von der Zünft aufgegriffen wird und dass das zu einer kleinen Tradition wird. Mal schauen, wie es heute Abend rauskommt.
Der Martin Harzenmoser, der Organisator von dem Schaffhauser Sechseläuten. Und wie es dann tatsächlich ankommt, darüber berichtet man in unserer Sendung morgen, um 6:30, um 7:30 und um 7:45. Uhr, das ist Regionalschall Zürich-Schaffhausen auf DRS 1. 2011, 10 Jahre nach dem Katastrophenjahr 2001. In der ersten Woche vom neuen Jahr reden wir mit Betroffenen, die die Ereignisse miterlebt haben. Wir fragen sie, wie sie das alles 10 Jahre später sehen. Heute geht es um 9-11, Terroranschlag am 11. September in den USA. So hat der damalige US-Präsident George Bush zu der Bevölkerung geredet.
Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
Terroristen von Al-Qaida haben an dem 11. September 4 Flugzeuge entführt. Eins ist zu Washington ins Pentagon, ins Verteidigungsministerium geflogen, eins ist abgestürzt und zwei sind zu New York in die beiden Türme vom World Trade Center geflogen. Gegen 3'000 Menschen sind gestorben, 10'000 leiden seither an psychischen und physischen Krankheiten und die ganze Welt hat sich da verändert. Der Banker Marcel Neff und seine Frau Sabine aus Neftenbach haben seinerzeit in New York ganz in der Nähe vom World Trade Center gewohnt und die Terroranschläge aus nächster Nähe erlebt. Die beiden sind bei uns im Studio und ich habe sie zuerst gefragt, was für Erinnerungen sie an den 11. September 2001 haben.
Wir waren daheim gewesen, beide noch, nach dem Frühstück und dann ist ein ganz komisches Geräusch, habe ich gehört von draussen. Ein lautes Dröhnen und nachher ein Riesenknall. Und ja, dann habe ich gewusst, irgendetwas ganz Schlimmes muss passiert sein. Und bin ans Fenster und habe nichts gesehen. Und habe dann nachher nochmal rausgeschaut und dann habe ich schon gesehen, dass die Leute auf dem Trottoir draussen stehen und alle Richtung World Trade Center schauen.
Und wie haben Sie es erlebt?
Ja. Also beim ersten Flüger, ich habe zwar den Knall gehört, aber ich bin gerade im Badezimmer gewesen, im Zähneputzen. Darum habe ich da wahrscheinlich nicht viel von der Vorphase mitbekommen, aber den Knall habe ich gehört. Aber es ist ein bisschen für mich nicht klar, ist das ein Verkehrsunfall jetzt gewesen an der Kreuzung oder ist das irgendetwas anderes gewesen? Wir haben ja etwa 500 Meter von der World Trade Center weg gewohnt. Wir haben dann den Fernseher eingestellt, um zu schauen, ob es irgendeine Meldung gibt oder so. Und dann ist dann ziemlich schnell sind so Bilder auf dem Fernseher gekommen, wo der erste Turm gezeigt haben vom World Trade Center, wo es da das Loch drin hat und wo es rausgeraucht hat. Und die Meldung ist gekommen, eben, ein Flüger sei dort drin. Das ist natürlich, niemand hat da von einer grossen Passagierjet zu dem Zeitpunkt geredet. Man hat dann gesagt, ja, das muss irgendein so ein kleiner Flüger gewesen sein, wo vielleicht der Pilot irgendwie, was weiß ich, ohnmächtig geworden ist und dann halt unglücklicherweise dort reingeknallt ist. Ja.
Und dann, wie lange ist es gegangen, bis sie dann gemerkt haben, nein, da ist etwas anderes, da ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches, etwas ganz Schreckliches passiert?
Das war eigentlich schon gesehen, wo dann beim zweiten Tower nochmal etwas passiert ist, wo der zweite Flüger rein ist. Dann war echt klar gewesen, dass es nicht mehr ein Unfall oder ein Zufall gewesen sein. Du hast das noch mehr miterlebt.
Das ist richtig, ja. Also eben, nach dem ersten Flüger, ich war noch daheim und ich bin 500 Meter von meinem Arbeitsplatz weg, habe ich gewohnt. Und da dachte ich, ja, also es wird sicher der World Trade Center Bereich, der wird ein bisschen abgesperrt sein, aber ich probiere jetzt mal zu meinem Büro zu kommen, wo in der Nähe von diesem World Trade Center ist, um zu schauen, was jetzt läuft. Können wir arbeiten heute oder wird das eventuell, müssen wir die Heimliebe oder irgendjemand anders weiter gegen etwas probieren zu machen, innerhalb von dem Marbles Campus. Aber dann bin ich mal runtergelaufen und gerade als ich so um den Eck genommen komme, bei dem Büro, wo ich gearbeitet habe, hatte ich auf der zweiten Tower, da hat es nochmal eine Explosion gegeben. Ich habe zu dem Zeitpunkt den Flüger nicht gesehen, weil er ist eben von der Wasserseite hergekommen und ich bin natürlich Broadway runtergelaufen, das ist also auf der Inselseite. Aber ich habe gesehen, eben eine Explosion, die war ziemlich heftig gewesen, im zweiten Tower, etwa auf gleicher Höhe wie beim ersten Tower, und habe gewusst, da stimmt etwas nicht, das ist kein Zufall mehr. Es kann nicht sein, dass da die zwei Towers unabhängig irgendwelche Ereignisse haben. Und dann habe ich auch gemerkt, da stimmt etwas ganz und gar nicht. Und bin wirklich im grossen Bogen weg von diesen World Trade Center und habe probiert, wieder so schnell wie möglich zurück heimzukommen.
Dann haben wir irgendwie bald gemerkt, eben, das ist ein Terrorangriff, das ist eine Terrorattacke. Was ist Ihnen in dem Moment dann durch den Kopf?
Also eben für mich, es hat dann schnell einmal geheißen, es hätte noch zwei andere Flüger, die gekidnappt worden sind und man nicht genau gewusst, wo die sind und was die vorhaben. Eben da ist die Unsicherheit reingekommen, was passiert jetzt, was wird noch attackiert wird etwas in New York nochmal, es hat ja noch viel höhere Gebäude, wo man auch reinfliegen könnte. Und da ist die Unsicherheit riesig, was sollen wir jetzt machen, sollen wir wirklich gehen und wenn ja, wohin gehen wir denn? Oder gehen wir in die Nähe vom Empire State Building? Oder in der Nähe von UNO, oder ja, also das war dann schon eine komische Situation gewesen.
Ja, wo gehen wir her?
Haben Sie auch Leute kennt, die jetzt noch direkt betroffen sind, die allenfalls Opfer geworden sind von diesen Anschlägen oder wo ihre Angehörigen verloren haben?
Nein, das haben wir zum Glück nicht.
Ja, also der ganze Bekanntenkreis, den wir eigentlich dort in New York hatten, der ist relativ ungeschoren davongekommen. Das Schlimmste, was passiert ist, den Leuten, die wir kennen, ist vielleicht, dass eben aus der Wohnung vertrieben worden sind, oder dass das Büro wechseln musste, weil eben die Gebäulichkeiten von dem Angriff betroffen sind.
Sie haben aber offenbar Leute kennt, die sehr nicht quasi da vorbeigegangen sind.
Ja, wir hatten natürlich im Nachhinein, gerade ich im Bekanntenkreis und im Arbeitsumfeld, hat man natürlich gehört von Leuten, die irgendwelche Meetings gehabt hatten in einem World Trade Center im Laufe des Tages, einfach ein bisschen später. Oder ein Extremfall, eben eine Konferenz, wo Leute, die in meiner Firma gearbeitet haben, zu spät dran sind, weil sich jemand verschlafen hat und sie auf die Person gewartet haben. Und wenn es möglich gewesen wäre, wäre es im Tower drin gewesen, wo das passiert wäre. So Sachen haben wir dann schon gehört, aber eben eigentlich ja, im unmittelbaren Umfeld von uns hat man eigentlich niemanden gehabt oder kennt, der da wirklich mit Leidenschaft gezogen worden wäre oder eben umgekommen wäre sogar.
Die ganze Welt hat das am Fernsehen live mitverfolgt, über CNN, überall ist das geschaut worden, natürlich auch in der Schweiz. Ihre Verwandten, ihre Familie, die haben das wahrscheinlich dann auch mitbekommen. Wie lange ist das gegangen, bis sie zum Beispiel Kontakt hatten mit denen und dann können sagen, nein, uns geht es so weit gut, uns ist nichts passiert?
Das ist sehr schnell gegangen. Also ich habe schon, als der erste Flüger rein ist, habe ich dann meinen Eltern mal angerufen und gesagt, ist alles in Ordnung, wir müssen keine Angst haben. Und wo der Zweite natürlich wieder innen ist, habe ich ihn natürlich nochmal angerufen. Und sonst hat ständig das Telefon geschallt bei uns. Also alle haben probiert, die uns kennt haben, die gewusst haben, der Marcel schafft in einem Gebäude neben dem World Trade Center. Die haben natürlich alle probiert anzuläuten. Wo ist der Marcel? Wo sind er? Geht es euch gut? Und, also es ist, es war irgendwie ein wahnsinniges Geläuf im Telefon. Und ich habe dann auch im Nachhinein von vielen gehört, die gar nicht durchgekommen sind, die es immer probiert haben, aber das Netz war völlig überfordert.
Ja, also ich muss sagen, das Telefon hat funktioniert, bis wir dann die Wohnung verloren haben. Auch der Fernseher ist gelaufen. Wir haben natürlich auch Fernsehen geschaut, so lustig, dass das tönt. Aber wir haben natürlich keine Sicht gehabt und wir haben natürlich auch wissen, wir haben Informationen natürlich gesucht gehabt, oder was ist jetzt los, was muss man machen, oder was ist da genau passiert. Und von dem her sind wir in der Wohnung gewesen, bis der erste Tower zusammengefallen ist. Und das hat natürlich niemand erwartet. Also da ist nie eine Meldung gekommen oder eine Information gekommen, dass das könnte sogar überhaupt passieren. Also es war wirklich total unerwartet gewesen, der erste.
Ja, so schnell eigentlich, oder?
Ja. Und das ist natürlich dann schon mal, ich würde sagen, das war wahrscheinlich der schlimmste Moment gewesen, weil wir sind so nahe gewesen, das hat dann wirklich gerumpelt. Mir hat auch unklar gewesen, wie fallen die Gebäude, oder? Wir sind 500 Meter weg von denen. Man macht dann eine grosse Rechnung zu dem Zeitpunkt, aber wenn der würde irgendwie schräg fallen oder so, was würde dann da eventuell auf uns runterkommen oder so? Und das ist dann wirklich ein schlimmer Augenblick gewesen.
Wie lange ist es gegangen, bis sich dann das Leben für Sie wieder ein bisschen normalisiert hat?
Also eben, wir haben ja dann die Wohnung verloren und haben einen Monat lang nicht mehr zurück dürfen. Also das war mal sicher immer noch Ausnahmezustand gewesen. Und auch als wir zurückgekommen sind, ist im ganzen Quartier einfach noch immer noch so Ausnahmezustand gewesen mit den ganzen Arbeiten, die noch stattgefunden haben, um die Türme abzubauen. Es hat immer noch Feuer gehabt, also man hat immer noch den Geschmack von diesen verbrannten Kunststoff und alles, was halt verbrannt ist, das hat ganz einen eigenartigen Geschmack ergeben. Da haben wir sehr lange gehabt. Also ich würde sagen, 3-4 Monate ist es schon gegangen.
Ja, mir ist, es gibt verschiedene Aspekte, bis sich das normalisiert hat. Ich glaube, das ist lang gegangen. Weil man hat dann automatisch gemerkt, auch zum Beispiel ganze Fluglärm. Wenn man Flüge gehört hat, nachher ist mir gerade mal der Blick aufgegangen, wo geht überhaupt durch. Und das ist lang geblieben. Oder man hat alles, was irgendwie ungewöhnlich war, ist sofort die Meldung gekommen. Oder hat man interpretiert, dass das wieder ein Terrorangriff ist. Man hat zum Beispiel irgendwann mal, ich weiß nicht wie viele Monate später, ist mal irgendein Blackout gewesen, also ein Stromausfall, grossräumig innerhalb von Manhattan.
Das ist fast ein Jahr später, es ist im August.
Aber dann haben schon alle sofort gesagt, eben Terrorangriff. Es sind Düsenjets und Militärmaschinen gesichtet worden. Und das hat natürlich, die Leute haben da angefangen zu interpretieren. Und man ist einfach auf... Ja, ist irgendwie auf Nadeln gewesen immer. Mit der Zeit hat sich das dann auch wieder ein bisschen normalisiert und geleitet.
Gibt es ein bestimmtes Bild, einen bestimmten Geruch, irgendetwas, wo einfach für Sie jetzt zuvorderst steht, wenn Sie an das Datum 11. September denken?
Es sind ganz viele Gefühle und es ist sicher der Geruch. Also ich kann ihn schwer beschreiben, aber wenn er wieder schmecken würde, wäre für mich irgendwie so, ich würde ihn sofort erkennen. Und das andere sind halt schon die Bilder, die auch im Fernsehen, wo man auch im Fernsehen gesehen hat, oder? Die immer wieder halt die gleichen, wo der Fliegerinnen ist, wenn es zusammengeht und so. Das ist schon. Und für mich auch das Geräusch, also das Dröhnen von dem Flieger so nach und der Knall, das ist auch so ein ganz eigenartiger, eigentlich ein dumpfer Knall gewesen, den ich auch nie mehr wird vergessen.
Sabine und Marcel Neff, seit etwa 8 Jahren sind Sie jetzt wieder in der Schweiz, Sie haben eine Familie, Sie haben ein Kind. Der 11. September 2001, heute, wie präsent ist jetzt denn für Sie?
Also im tagtäglichen Leben ist der nicht mehr präsent, würde ich sagen. Man wird oft wieder daran erinnert, wenn eben die Jahrtage sind. Das wird in den Medien natürlich immer wieder aufgegriffen. Man sieht die Bilder. Und das, muss schon sagen, das hinterlässt bei mir schon ein bisschen ein ungutes Gefühl. Also die Erinnerungen kommen natürlich schon auf. Das sind schlimme Tage und Momente gewesen, die wir dort erlebt haben. Aber eben, im tagtäglichen Leben ist das nicht präsent, würde ich sagen.
Ja, auch bei mir im Alltag denke ich eigentlich nicht mehr dran. Aber eben, es gibt so Sachen, die einem wieder in den Sinn kommen. Sie sind oft in der Zeitschrift oder man liest oder hört etwas davon. Und dann, oder auch wenn man darüber redet, geht es schon tief. Also ist es sehr präsent noch.
Es gibt ja einen Haufen Leute, ich habe gelesen, laut einer Studie etwa 60'000, die traumatisiert sind, Leute, die dort in New York gewohnt und gelebt haben, die auch Hilfe gebraucht haben, Therapie gebraucht haben. Ist das bei Ihnen nie ein Thema gewesen? Also haben Sie quasi selber den Weg zurück in die Normalität gefunden?
Ja, eben durch das, dass wir eigentlich keinen Schaden in dem Sinn hatten, weder jetzt im Freundeskreis noch materiell irgendwie zu Schaden gekommen sind. Und ich muss sagen, ich habe auch nichts Schlimmes jetzt gesehen. Ich habe keine toten Leute gesehen oder schlimme Sachen live gesehen. Durch das habe ich das Gefühl, ja, haben wir das nicht gebraucht. Ich habe dort im Moment habe ich gerade eine Ausbildung abgeschlossen gehabt und noch keine Arbeitsstelle. Und dann bin ich ein bisschen viel daheim gewesen, allein. Und das habe ich dann gemerkt, ich muss raus, ich muss etwas machen. Und als ich dann aber eine Arbeit hatte, ist dann eigentlich gut gegangen. Also.
Ja, also bei mir ist das ist eigentlich nie ein Thema gewesen. Ich meine, wir hatten auch Freunde dort gehabt, wo wir eben untergekommen sind, solange wir nicht haben können, unsere Wohnung zurück. Und von dem her, auch vom Umfeld her, vom Arbeitsumfeld, bin ich natürlich dort eigentlich gut unterbrochen gewesen, wie man das so darf sagen. Und das war eben nie ein Thema gewesen, dass man irgendwie noch andersweitige Betreuung oder Hilfe brauchen.
Sind Sie wieder zurück in der Schweiz 2002, 2003? Sind Sie wieder mal zurückgegangen auf New York? Haben Sie sich das wieder mal angeschaut, wie es heute aussieht?
Ich bin im August 2003 einmal noch kurz dort gewesen und seitdem nicht mehr. ich würde gerne wieder gehen. Ja, aber irgendwie, die Kinder sind noch ein bisschen zu klein, um mit ihnen zu gehen.
Ja, und ich bin seither nicht mehr gewesen, seit wir gegangen sind.
Also kann man sagen, für Sie ist es eine schlimme Erinnerung, aber eigentlich etwas, was auf Ihr jetziges Leben nicht mehr einen grossen Einfluss hat.
Ich glaube, das ist schon richtig, ja.
Ja. Also, was einfach sich verändert hat, vorher habe ich mich so sehr behütet gefühlt als Schweizerin. Es passiert nie etwas in der Schweiz. Es ist immer, man ist geschützt, man ist sicher. Und das Gefühl habe ich so ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, ich bin verwundbarer geworden. So die Illusion, mir kann nichts passieren, ist wie weg.
Sabina und Marcel Nefus Neftenbach sind das gsi. Sie haben Terroranschläge am 11. September 2001 in New York miterlebt. 10 Jahre nach dem Katastrophenjahr 2001, morgen zum Abschluss von unserer Serie, geht es ums Attentat aufs Parlamentsgebäude in Zug. Der Amokläufer Friedrich Laibacher hat dort wild um sich geschossen und 14 Politiker umgebracht. Wir reden mit dem ETH-Professor Kurt Spielmann aus Zürich, der Veränderungen und Konsequenzen von Gewalttaten auf Gesellschaft untersucht hat. Die ganze Serie gibt es auch im Internet auf regionaljournal.ch. Zeit 6:02 zum Wetter. Da ist der Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht fällt verbreitet in unserer Region Regen. Die Schneefallgrenze liegt aber weit oberhalb der Hügel vom Zürcher Oberland. Dazu bläst immer noch starke, auf den Höhenzügen vom Oberland auch stürmischer Südwestwind. Morgen ist es dann wieder ganz ähnlich wie heute. Im Oberland ist es dank Föhn, in den Alpen teilweise sonnig. Sonst haben wir häufig dicke Wolken und vor allem am Abend gibt es dann am Rhein entlang und auch im Schaffhausischen ein bisschen Regen. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei etwa 6 Grad. Am Nachmittag haben wir dann Höchstwert rund um den Zürichsee bei rund 10 Grad. Im Oberland können es sogar 12 Grad geben. Am Samstagmorgen fällt zuerst noch ein bisschen Regen, dann wird der Föhn in den Alpen aber wieder stärker und der Nachmittag ist dann im ganzen Sendegebiet doch ziemlich sonnig, das bei Höchsttemperaturen von rund 11 Grad. Auch der Sonntag startet zuerst noch relativ freundlich, dann aber werden die Wolken von Westen her wieder dichter und am Abend setzt Regen ein und in der Nacht zum Montag sinkt dann die Schneefallgrenze ab auf ungefähr 700 Meter. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag bei rund 13 Grad.
Regionalschall Zürich-Schaffhausen, zum Schluss mal das Wichtigste von heute in der Zusammenfassung. Die vereisten Strassen und Trottoir heute Morgen haben zu diversen Unfällen geführt. Während es bei den meisten Autounfällen nur Blechschaden gegeben hat, haben viele Fußgängerinnen und Fußgänger mit Brüchen und Brillungen müssen ins Spital gebracht werden. Besonders viele Fälle hat es in den Spitälern von Bülach und Schaffhausen gegeben. Zum ersten Mal seit 7 Jahren schließt das Zürcher Opernhaus in der Saison 2009-2010 mit einem Defizit ab. Es beträgt 5 Millionen Franken. Gründe für das schlechte Resultat gibt es für die Verantwortlichen gerade ein paar. Die Wirtschaftskrise, die Baustelle vor der Haustür und auch der Intendantenwechsel, der bald kommt. So viel Regionalschall Zürich Schaffhausen am Donnerstagabend. All unsere Sendungen am Abend gibt es auch als Podcast, im Abonnement unter regionalschall.ch. Redaktion Sabine Meyer, am Mikrofon Hans-Peter Krünzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.